Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Treffpunkt Werkstatt. Ich hoffe, euch hat die Pfälzer-Folge gefallen. Ist jetzt was positives Feedback ziemlich da. Haben jetzt noch nichts Gegenteiliges gehört. Und wieder mit am Start die Hanna.
Genau, wieder aus gewohntem Umfeld.
Genau, aus gewohntem Umfeld bei mir im Büro. Die Geschichte der Woche ist, glaube ich, das, was gerade so die Welt beschäftigt, nachdem wir erst Corona hatten oder haben. Und dann
ist nicht die Welt, Deutschland beschäftigt mit.
Ja, ist ja auch die Welt. Dann Black Lives Matters und jetzt kommt da noch die Mehrwertsteuerumstellung, wo ich glaube, viele nicht so richtig, also ich weiß nicht, ob sie nicht drüber nachgedacht haben. Also
ist echt, bei der Umstellung?
Ja, ich glaube, sie haben nicht drüber nachgedacht.
Also von 19% auf 16% geht es jetzt wieder zurück, ne?
Ja, und von 7% auf 5%.
Ich habe, als ich das gelesen, gehört habe, also erstmal war es so, ich habe gerade aufgrund von dieser ganzen Thematik, was nachrichtenmäßig gerade abgeht, alles super wichtige Themen, aber ich hab echt gemerkt, hey, mich ballert das mit Corona, die ganze Zeit Corona. Jetzt dieses Thema mit dieser Rassismus-Thematik, was auch extrem wichtig ist, aber ich habe aufgehört, Nachrichten zu hören, weil ich gemerkt habe, dass man da schon morgens auf dem Weg zur Arbeit irgendwie mit so einem Deprimodus anfängt, irgendwie, weil man sich die ganze Zeit denkt, so, hey, krass, was ist eigentlich mit unserer Welt, unserer Gesellschaft, der Menschheit los? Ey, also zum Teil denkt man sich wirklich, wie doof ist man eigentlich? Also wie dumm ist der Mensch so? Und deswegen habe ich aufgehört, Nachrichten zu hören oder allgemein Radio zu hören und höre gerade eigentlich nur Spotify, Podcasts und halt Musik. Konsequenz daraus ist, dass ich halt nicht mehr alles mitbekomme. Ich habe dann erst im Büro, im Gespräch irgendwie mal mitbekommen, so, ja, Mehrwertsteuer wird umgestellt. Und ich so, meine Kollegin nur so, na, kriegst du eigentlich nichts mehr mit? Also, ich weiß nicht. Und dann habe ich mir auch nur gedacht, so, wer ist denn auf die Idee mit dir gekommen?
Ja, vor allem, der Grundgedanke ist ja der, dass die Leute im Nachgang jetzt mehr Geld auf dem Konto haben. Aber warum, was ich mich halt frage, ist, von diesen 3% Mehrwertsteuer, ja. Also wenn du jetzt, sag ich mal, deinen Wocheneinkauf machst und der kostet dich 100 Euro, dann kostet dich ja 119 Euro, dann kostet dich jetzt halt nur noch 116 Euro. Und jetzt glaubt doch mal keiner, dass der Rewe jetzt anfängt oder diese ganzen Märkte, dass die jetzt sagen, okay, klar, wir machen jetzt die ganzen Preise 3% günstiger, sondern die lassen die Preise, wie sie sind und kassieren halt nur 16% Mehrwertsteuer. Aber safe machen die das, aber ganz sicher. Also du kannst ja mit den 16% umgehen, wie du, 16, 19 umgehen, wie du willst. Und was ich halt denke, ist, warum hat man nicht einfach zum Beispiel gesagt, okay, man macht zum Beispiel, man senkt die Einkommensteuer für 6 Monate. Da wäre, glaube ich, allen viel mehr geholfen und das wäre viel einfacher, weil du musst ja jetzt auch überlegen, es ist jetzt relativ unklar, zählt jetzt Leistungsdatum, Erbringungsdatum,
also für Rechnungsdatum? Gerade einfach, ich glaube,
welches Datum zählt jetzt?
Und der Aufwand, der da dran hängt, ist halt brutal immens.
Einfach. Ja, und zum Beispiel, das, weißt du, jetzt bei mir ist es noch relativ entspannt, aber ich habe halt natürlich viele, also bei uns ist ja immer so, bei euch ja wahrscheinlich auch, im Handwerk, wo viel Material benötigt wird, wird ja meistens eine AZ gestellt von 30% zum Beispiel bei uns. Und die wurde ja natürlich mit 19% abgenommen. So. Bei einer Photovoltaikanlage kriegst du die gesamte Mehrwertsteuer am Ende zurück, weil du eine Gewinnabsicht hast. So. Jetzt ist natürlich die Sache so, du hast jetzt eine AZ von, ich sage jetzt einfach mal, 10.000 Euro mit 19%. Und dann kriegst du deine Schlussrechnung minus die AZ mit 16%. Dann hast du schon mal zwei, und dann hast du schon mal zwei Steuersätze, die du irgendwie bei der Steuer angeben musst. Und es ist die volle Katastrophe. Okay. Und dann hatten wir letzte Woche eine Abnahme von einem Haus, auch richtig cool, ganz komplett energetisch saniert mit Photovoltaik und Überstromschuss, Heizstäben und alles Mögliche. Und die hat auch gesagt, die arbeitet bei einer großen Bank. Und die hat gesagt, sie weiß noch gar nicht, wie das jetzt passieren soll, weil diese ganzen SAP-Systeme und so, die kannst du ja nicht einfach, bei mir ist es ein Dropdown-Reiter und dann kann ich auswählen zwischen 9, 10, echt? 15, ja, ich kann das ja easy auswählen, aber
es geht bei uns auch nicht so easy.
Ja, aber das ist trotzdem für das System so, hä?
Ja, ja,
also bei uns ist es auch nicht. Mach das mal in groß, ja, also mach das mal in einem großen Laden.
Das geht ja auch mit diesen ganzen Kassensystemen, diese Kassensysteme sind ja letztes Jahr erst relativ aufwendig umgestellt worden auf übersafe Kassen, die man nicht mehr verarschen kann. Und das muss man halt. Aber ja, im Großen und Ganzen, der Wille dahinter war,
Ja, dass der Endverbraucher mehr Geld aber, in der Tasche hat, aber das merkst du doch erst, wenn du dir ein Auto ab 100.000 Euro kaufst.
Der Wille war lobenswert, aber die Umsetzung ist halt irgendwie, ja, schade, irgendwie am Ziel vorbei. Aber ja, jetzt ist es so, müssen wir gucken, wie es handelbar ist.
Ja, aber dafür haben wir jetzt eine Corona-App übrigens.
Dafür haben wir nutzt du die Corona-App?
Nee, weil ich habe mein Handy noch nicht geupdatet.
Aber bei mir das gleiche
Thema. Es geht erst ab 13.5.1 und ich warte immer bei den Updates immer so 1 bis 2 Wochen, bis dann irgendwie 13.5.2 oder so kommt, weil ich genau weiß, bei den Einsern gibt es immer Probleme. Und dann stand dran, sie können die Corona-App erst da. Yeah. Und dann dachte ich mir, gut, dann nicht.
Ja,
dann nutze ich es jetzt erstmal nicht. Also ich werde es auf jeden Fall holen, sobald ich mein Handy geupdatet habe. Aber es ist schon, also das finde ich schon witzig, krass. Ja, und vor allem für 20 Millionen haben die programmiert. Also das muss ja echt mal überlegen. 20 Millionen.
Ja, das ist halt, ich habe ja technisch mäßig immer gar keine Ahnung. Es ist halt die Frage, wie viel Technik, was da an Technik dahinter
steht. Also ich habe sowohl, da ja meine Freundin sich mit Apps sehr viel beschäftigt, weil sie welche programmiert, und ich einen sehr guten Kumpel habe, der ITler ist, seit Jahren, und der auch Programmierer ist. Und als ich denen gesagt habe, als sie das erfahren haben, sind die rückwärts vom Stuhl gefallen. Also 20 Millionen ist einfach komplett übertrieben.
Hm.
Also der Preis, also aber so ist es halt mit staatlichen Dingern. Da mussten natürlich erstmal 17 Berater davon bezahlt werden wahrscheinlich.
Ja.
Und also es ist schon ein bisschen strange.
Aber ich finde, die Corona-App ist ein guter Einstieg in das Thema, fällt mir jetzt so spontan ein, Thema Digitalisierung im Handwerk. Wie stehst denn du zu dem Thema Digitalisierung im Handwerk? Ich meine, wir hatten letzte Woche...
Alles scheiße, nur Papier, gibt.
Letzte Woche waren wir bei Martin Heul, wo es ja wirklich Check and Work ist, ja eine Plattform, irgendwo auch ein digitales Tool. Dann am Ende des Tages geht es aber doch ums Kooperieren im Handwerk, also wieder real und gemeinsam. Aber das kann, und sowas kann natürlich auch nur digital, mit digitaler Unterstützung stattfinden. Aber wie stehst denn du zu dem Thema Digitalisierung im Handwerk allgemein? Also was ist denn da dein...
Ja, die Frage ist natürlich auch immer, wo fängt Digitalisierung an, wo hört sie auf?
Ne? Wo fängt sie für dich an?
Für mich fängt sie eigentlich damit an, also ich sag mal, der Einstieg davon ist für mich, dass die ganz normale Kommunikation möglichst viel digital gemacht wird. Also ich liebe ja E-Mails. Wer mich kennt, weiß, ich bin ein E-Mail-Bomber, weil ich einfach bei E-Mails habe ich den Vorteil, ich kann in die Suchfunktion eingeben, Hannah Scharf, und dann kriege ich die ganze Korrespondenz, die ich mit dir hatte. So, also ich telefoniere oder so ja auch ganz gerne, aber meistens schreibe ich es dann per E-Mail zusammen. Und das ist so für mich das eine, eine anständige E-Mail-Adresse sollte man als Firma schon haben. Also wenn jetzt irgendwie elektro-güring@googlemail.de.
Oh ja, ich wollte gerade sagen, so, das Ende.
Wo ich mir immer schon denke, wo ich heute habe ich auch wieder, liegt tatsächlich witzigerweise, hier hat mir auch eine Visitenkarte mit @yahoo hingelegt, wo ich mir halt schon wieder denke.
Das ist halt okay. Ich finde, damit steht und fällt es irgendwie. Ich finde das auch, das
macht einfach viel. Ja, und dann einfach nur eine Handynummer drauf. Und ich denke, okay, das ist
macht viel aus. Also ich finde auch eine Website, wo man zumindest dann und auch die Ad quasi hinten mit dem Firmennamen. Ich finde, das ist schon was, wo einfach eine gewisse Professionalität ausstrahlt.
Ja, und es kostet ja auch nichts.
Und es kostet nichts, ja. Und eine Website, finde ich, ist allgemein auch für mich so, das ist das Minimum heutzutage für einen Handwerksbetrieb, ist zumindest eine Website, die muss ja nicht High-End-Performance sein, sondern es reicht einfach nur, wenn man so eine Landingpage hat, dann wo einfach der Kunde Telefonnummer, Anschrift und was macht man findet, und dann vielleicht noch 1-2 Seiten, wo es halt darum geht, wer ist man, finde ich auch immer mega wichtig bei einer Homepage, dass man so ein bisschen, gerade bei Handwerksbetrieben finde ich das immer super sympathisch, wenn man so ein bisschen was über die Firma und über den Betrieb und über die Menschen, die dort arbeiten, erfährt. Und da finde ich auch die Scheu, viele sagen ja, es gibt immer wieder Kollegen, die halt sagen, ja, meine Mitarbeiter tauchen auf meiner Website nicht auf, aufgrund von Thematik wie Abwerben und so, finde ich zum Beispiel, also wir sagen, unsere Mitarbeiter sind auf unserer Website einfach aus dem Grund, weil die gehören zum Team, das sind die wichtigsten Leute, das sind die, was unsere Kunden nachher vor Ort auch, denen unsere Kunden vor Ort begegnen, und deswegen ist es für uns wahnsinnig wichtig, dass der Kunde auch schon so ein bisschen einen Blick bekommt, wer arbeitet denn da, und dann ist dann halt der Überblick einfach, was liefert die Firma denn für Leistungen, also natürlich das Handwerk, aber dann halt auch ein Stück weit, ja, wo ist denn die Spezialisierung? Und dann ist es, das finde ich, reicht schon völlig aus, muss ja keine ewig zweite Seite mit eigenem Blog und weiß der Kuckuck was ja, sein. Einfach so eine,
ja, das
so
eine ist Übersicht. Ja, also für mich so. Ist dann quasi ja schon so der zweite Schritt ist der, dass du halt anfängst auch so, also das ganze ERP-System mit, also bei uns zum Beispiel, wir arbeiten ja mit mobilem Monteur und ich würde mal sagen, es funktioniert zu 90% oder zu 95%. Du hast natürlich immer zu kämpfen, weil irgendwie Schnittstellen, dies, das, also es ist schon immer ein kleiner Kampf, also so ein ERP-System ist natürlich auch eine hochkomplexe Sache, also das
arbeitet ja... Das ist eine Branchensoftware, weißt du jetzt meinst, also der erste Step. Der erste Step wäre die Branchensoftware, wo man quasi seine Kundenverwaltung, seine Angebote und so weiter
drin hat. Ja, genau. Und das ist ja quasi, wenn du das, also ich zum Beispiel habe den mega Vorteil mittlerweile, ich habe es halt auf dem Handy und ich habe dann somit alle Handynummern und alle Telefonnummern und alle Adressen. Also wenn ich zum Beispiel, und ich habe halt auch den Vorteil, dass ich halt mehr aufschreibe, weil wenn ich schon beim Kunde bin, dann ziehe ich mir den Vorgang auf dem Handy
her. Aber das ist jetzt der mobile Monteur.
Genau.
Das ist für mich ja quasi der nächste. Das ist ja eine Erweiterung zur Branchensoftware quasi, dass die dann mobil verfügbar.
Ja, du kannst auch mit Papierzettel arbeiten, aber das hat ja mit Digitalisierung nichts zu tun.
Nein, ja, ich meine nur die Basis ist quasi die Branchensoftware.
Genau.
Und dann die Erweiterung der Branchensoftware ist quasi das Ganze mobil zu haben, sodass du mobil von überall drauf.
Genau, und der nächste Step wäre ja dann der, den ihr ja auch mit D-Net, sag ich mal, angreift. Das ist ja schon der dritte Punkt von der Digitalisierung, dass eigentlich die ganze gesamte Baumappe und die gesamten Abläufe bzw. Bilder, Kommunikation, Aufmaß und so weiter, dass das ja quasi alles online verfügbar ist und somit vom entweder vom Kunde, vom Architekt, von den beteiligten Firmen. Also das kannst du ja entweder...
Ja, wobei jetzt da D-Net kurz für alle, weil der Jan das gerade erwähnt hat, D-Net ist ein Forschungsprojekt, da geht es um gerade auch Digitalisierung im Handwerk, wobei das, was du jetzt ja gerade erwähnt hast, dieses Thema, eine mobile Baumappe zu haben, da gibt es ja schon. Also da gibt es schon jetzt am Markt super Anbieter, die das haben. Einer davon ist beispielsweise Memo-Meister, die einfach dieses Thema Digitalisierung der Baustelle vor Ort und halt auch vor allem die Digitalisierung, die Dokumentation natürlich der Baustelle vor Ort, dass man Bilder, Pläne und einfach zentral ablegt und von allen Endgeräten quasi mobil drauf zugreifen kann. Das ist so dieses Thema mobile Baumappe, um eben die Dokumentation eines Bauablaufes einfach sauber gewährleistet zu haben. Und da gibt es schon ein paar Anbieter, also wie jetzt zum Beispiel Memo Meister, wie gerade eben schon gesagt, oder gibt noch ein paar andere. Könnt ihr mal durchklicken, einfach so gucken, was es da schon gibt. Das ist auch was, das ist ja, finde ich, auch wichtig. Nutzt ihr sowas in der Art? Kann man das mit eurem mobilen Monteur abdecken? Oder?
Also du kannst mit unserem mobilen Monteur Bilder rein und rausschicken und auch Daten verfügbar machen. Also es geht schon. Ist aber nicht die sauberste Lösung. Mhm. Also wir arbeiten ja auch dran, dass wir das auf Teams irgendwie halt hinbekommen, aber wir haben jetzt unsere Service-Struktur umgestellt. Das war so der eine Schritt. Wir hatten immer einen lokal gehosteten Terminal-Server und wollten den dann extern extern haben. War so mein Traum. Mhm. Das ist aber ziemlich in die Hose gegangen, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin von gehosteten Terminal-Servern ziemlich enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Also auch kostentechnisch. Also wenn du halt für 2 GB RAM pro Monat irgendwie 16 Euro mehr zahlen musst, dann weißt du, tatsächlich durch eine Empfehlung von einem guten Kumpel von mir, der auch Elektriker ist, da gibt es in London, Bargain Hardware heißen die, die kaufen quasi oder verkaufen gerefreshte Hardware. Und da haben wir uns halt so einen Server zusammengestellt für, ich glaube, 2.700 Euro, der aber halt 196 GB RAM, 24 Kerne, Intel Core, dies, das, also ziemlich...
Sagt mir alles so gut wie nichts.
Aber halt ziemlich übertrieben eigentlich für unsere Größe, aber halt, weil es halt, das sind halt Sachen, die sind ein Jahr im Betrieb, sind in irgendwelchen Server-Rechenzentren, werden da teilweise gar nicht genutzt, sondern sind einfach nur eingesteckt und die werden halt jedes Jahr getauscht.
Ja.
Und vieles davon wird halt weggeworfen und die werden halt getestet, geprüft und dann werden sie halt gebraucht, weiterverkauft. Ja. Aber es reicht ja für uns vollkommen. Ja. Und jetzt haben wir den wieder hier stehen und ich bin auch ziemlich glücklich und froh mit dem. Und das war jetzt schon ein ziemlicher Act.
Das heißt aber, habt ihr jetzt einen externen Betreuer, der euch im Bereich Digitalisierung oder IT, sag ich mal, betreut? Ja. Oder macht ihr das so ein Stück weit schon selber?
Ja, so eine Mischung. Also wir haben da schon einen, der uns betreut. die mir dann auch, die mich dann die ganzen Anwender fragen, keine Ahnung, wenn wieder irgendwelche Rechte nicht stimmen oder so. Aber so Dienste wieder starten und so Zeug im Server-Manager ein bisschen rumwursteln, das kann ich auch.
Das machst du selber. Okay. Ja.
Also ich rufe mir jetzt nicht wegen jedem Furz an, aber so. Mhm. Aber wir sind gerade schon Hand in Hand, weil halt auch wir umstellen wollen halt diese Serverstruktur, dass sie halt auf Office 365 läuft, dass wir halt quasi unsere, wir haben ja, du hast ja irgendwie 5 Terabyte als Business Office 365. Also wir haben unser Outlook auf Office 365 umgestellt. Und das funktioniert auch wunderbar. Also ich bin ja ein großer Outlook-Fan.
Und machst du da deine Termine und so dann?
Genau, Termine, E-Mails, Erinnerungen, Besprechungen, alles Mögliche. Und das ist schon gut. Also das macht schon
was. Hast du dir da im Vorfeld, hast du dir da irgendwie vorher ein Konzept erarbeitet, wo du sagst, okay, mein Ziel ist es, dass wir in 3 Jahren auf der Baustelle, also dass wir im Büro auf der Baustelle und so weiter unterwegs bei den Kunden und so und so arbeiten, dass wir zum Beispiel von überall auf unsere Projekte zugreifen können, dass wir von überall auf Bilder zugreifen können, oder hast du jetzt einfach gesagt, wir machen mal und gucken mal, wo es landet?
Nee, also das war schon von vornherein der Plan.
Und dann auf Basis von diesem Konzept dann auch dich entschieden, welche Lösung du anstrebst?
Ja, ich würde es jetzt mal kein Konzept nennen. Vorsichtig, also ich würde jetzt tatsächlich nicht sagen, ich habe da mir ewig lang Gedanken gemacht, weil ich bin, um ehrlich zu sein, ein großer Outlook-Fan oder Office-Fan. Ich finde die, also Word, Excel und die ganzen Dinger, die die machen, sind, finde ich, mega gut im Verhältnis zu dem, was noch so auf dem Markt rumgeistert. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ja auch lange Apple benutzt, also glaube ich, 8 Jahre lang Apple genutzt, also MacBook Pro, und ich kam nie mit dem Mail-Programm von denen klar. Also das war für mich Katastrophe von denen. Und auch das, was die da als Word-Abklatsch haben, das funktioniert alles nicht. Und da ist Office schon viel, viel besser. Und
die Vision ist schon... Aber das ist auch so krass, gell? Du hast so, kurz zu diesem Office- und Apple-Thema, also Microsoft-Apple, gibt's ja die Verfechter, die einen sagen, wow, Microsoft, voll Gas, und die anderen sagen, wow, Apple, Vollgas, weil bei Apple beispielsweise die Synchronisation viel besser ist innerhalb der...
Ja klar, weil es ja ein geschlossenes Geräte. System, das genau. ist ja gar kein Thema, aber komm mal mit was um die Ecke.
Ja, so, nein,
das ist halt zum Beispiel auch bei uns das Problem, warum wir halt in der Firma auch kein Apple nutzen
können. Ich glaube, im Handwerk ist es auch nochmal ein Thema mit Apple, dass halt ganz viel Software, die wir im Handwerk brauchen, nicht auf Apple läuft, und du bräuchtest, oder läuft schon, du bräuchtest
mittlerweile halt läuft es, aber früher war halt nicht, das ist daher gewachsen.
Es gibt auch viele Software, die eben noch nicht auf Apple läuft. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Thema, warum es dann halt sich, man muss dann halt den Umweg über dieses...
Ja, definitiv. Und da ist, glaube ich, schon so, dass das halt einfach auch viel gewachsen ist, also auch bei uns. Ich meine, wenn Apple so kompatibel wäre, und man muss halt schon sagen, auch die Apple-Geräte, also du kannst ja mit MacBook Pro, kannst du dir ja schon dein, Bootcamp, da kannst du das drüber laufen lassen. Mhm. Also das ist quasi, dann hast du ein zweites Betriebssystem drauf. Mhm. Aber zu 100%ig funktioniert das auch nicht. Und dann natürlich auch mit Treiber und Schnittstellen und so. Und wenn du halt, wie ich jetzt zum Beispiel, relativ viel auch programmieren musst, also irgendwelche Smart-Home-Geschichten, irgendwelche Speicher, dann wird das schon irgendwann nervig. Und da muss ich schon sagen, deshalb bin ich da einfach ein großer Verfechter von Windows. Aber um nochmal zurückzukommen, also ein großes Konzept war das nicht, weil für mich waren einige Bausteine von vornherein schon klar. Mhm. Also ich musste mich jetzt nicht groß rummachen, aber...
Aber hast du aufgrund dessen dann auch dich bezüglich deiner Hardware dann
umorientiert? Ja, genau. Also aufgrund dessen. Und wir sind jetzt auch gerade an der Glasfaser-Anbindung hier fürs Geschäft.
Oh, das ist auch so ein Thema, gell?
Ey. Katastrophe. Das ist so richtig krass, wenn du in Convestheim...
Und das mitten in der Stadt, wir sind jetzt hier Stammheim, Zuffenhausen, das ist jetzt nicht irgendwie Goi, sondern halt, ich meine, da ist noch
schlimmer. Aber selbst das Krasse ist ja zum Beispiel auch in Convestheim. In Convestheim haben die für 12 Millionen, hat die Deutsche Telekom 12 Millionen für den Glasfaserausbau bekommen, um das voranzutreiben. Und jetzt ist es so, dass wenn du jetzt in Convestheim bei der Telekom bestellst, dann kriegst du einen Glasfaseranschluss. Und für x Jahre eine Antenne, weil die sonst nur 200 Megabit Download haben. Und um auf das Gigabyte zu kommen, was du mit Glasfaser zu rechnen, müssen sie das über eine Funkantenne machen. Aber jetzt glaub nicht, dass du kostenlos hingestellt bekommst. Also du hast quasi einen Anschluss, und dann hast du noch einen Zusatzanschluss für eine Antenne. Und es kostet dich so roundabout 500 Euro im Jahr, im Monat.
Im was?
Ja, genau, im Monat. 500 Euro im Monat. Also mit ein bisschen Verhandlung kriegst du es vielleicht auf 380 runter oder 400, aber im Monat.
Aber das ist so krass einfach. Ich meine, um halt gerade dieses Thema Cloud-Lösungen, Cloud-basierte Lösungen voranzutreiben, ist halt das einfach immens notwendig. Mhm. Weil man merkt es schon jetzt, wenn man irgendwie jetzt in Zeiten von Corona wurden ja zum Teil Hausanschlüsse gedrosselt. Und da merkt man mal, wie
vollkommen
krass,
unsinnig übrigens.
Aber trotzdem, wie krass man dann auf einmal, also wie wir das gewohnt sind, dass man eine Seite anklickt und die poppt gleich auf.
Ja.
Und wie krass einen das dann anfängt zu nerven, wenn die nicht nach einer Millisekunde da ist, sondern halt mal 5 Sekunden braucht, bis sie aufgebaut ist. Und das ist ja keine lange Zeitspanne, so 5 Sekunden. Aber schon da fängt man an, nervös zu werden, so, läuft nicht.
Nee.
Und rumzuklicken und so. Und das ist, wenn man sich jetzt überlegt, man muss unter den Zuständen im Alltag arbeiten, weil das gibt es ja in Deutschland mit Sicherheit mehr als genug Betriebe, die so eine Internetanbindung haben, wo es dann halt wirklich lädt und rattert und man nebenher noch einen Kaffee machen kann, bis dann alles da ist, was man braucht.
Ja, also ich habe einen bekannten Elektriker in Moorhart. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ein ganz kleines...
Ja, klar, kenne ich mal.
Ja, aber da, wo der wohnt, das ist irgendwie auf so einer Zwischenstraße, gehört eigentlich irgendwie nicht da richtig dazu.
Mhm.
Es sind 6 oder 7 Häuser.
Mhm.
Und da ist es halt, die Internetleitung noch in Papier eingewickelt. Und der sagt halt immer, er weiß, wenn er Daten hochladen muss, dann muss er das bei Sonnenschein machen. Also ist kein Witz, seine Internetverbindung bricht nicht ganz zusammen, also ein bisschen was kriegt er noch durch bei Regen. Aber es ist schon...
Es wird schwierig. Und das ist halt schon heftig, gell? Also ich meine, das ist halt auch was man beim Thema immer Digitalisierung, wenn man vorhat, seinen Betrieb zu digitalisieren, muss man sich halt nicht nur damit auseinandersetzen, wie will ich denn arbeiten? Also ich finde immer wichtig, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, sich erstmal Gedanken zu machen, wie möchte ich arbeiten? Was ist mir wichtig? Wo sind meine Schwerpunkte? Worauf lege ich Wert? Weil da hat ja jeder Betrieb auch nochmal andere Ansprüche. Und dann eben entsprechend dieser Bedürfnisse, Wünsche und Ansprüche die Hardware auslegt und sich da entsprechend dann auch Fachberatung dazu holt. Das heißt, einen Spezialisten, der sich vielleicht auch auskennt. Dann ist das andere aber auch, und das ist immens wichtig, das eine ist die Hardware, das andere sind aber halt die technischen Gegebenheiten. So, wenn ich jetzt eine Cloud-Lösung will, dann muss ich mich halt einfach absichern, dass ich halt auch entsprechend Zuleitung habe. Das heißt, mindestens Glasfaser, weil sonst wird das
oder
Arbeiten
halt... Oder mindestens 50.000, da brauchst du halt schon. Und
das sind halt so Themen, die sind immens wichtig, damit man dann halt auch das, was man möchte oder wie man sich es vorstellt, weil ich finde, man hat bezüglich Digitalisierung, es gibt schon wahnsinnig viele Tools auf dem Markt. ERP ist das eine, also Branchensoftware, aber eben ergänzend Spezialisten wie jetzt Memo-Meister, die digitale Baumarkt abbilden oder eben andere Spezialisten wie Filitime ist eine kleine Software, die zum Thema digitale Baumappe da ist, digitale Zeiterfassung, Zeitplanung, Kapazitätsplanung, so keine digitale Zeiterfassung, sondern Kapazitätsplanung. Dann gibt es natürlich viel digitale Zeiterfassungen. Dann das Thema mobiler Monteur gibt es auch.
Ich kriege immer per Fax Werbung für eine mobile Zeiterfassung.
Ja.
Das finde ich mal geil.
Aber das sind auch so Themen.
Faxe. Können wir ja gleich eine Brieftaube schicken.
Fax ist auch so ein Thema, wo ich mir denke.
Aber eine Werbung für mobiler Monteur via Fax.
Deswegen sage ich ja, Fax ist auch so ein, mein Azubi oder unsere Azubis, die kennen Fax nicht mehr. Also wenn du denen sagst, wir haben einen Fax, dann fragen die dich, was ist ein Fax?
Ja, und weißt du, warum wir es haben? Wegen den Rechtsanwälten.
Wir haben deswegen Zulieferern. Wir kriegen so viele Angebote noch via Fax. Wir fragen das per Mail an. Sauber, schön. Kriegt eine Anfrage per Mail. Was kommt zurück?
Drucken die
das Mail aus und schreiben mir einen Fax zurück. Weißt du, schicken händisch ausgefüllt unsere Anfrage und schicken
mir dann
einen Fax zurück.
Vielleicht sollten wir mal mit denen einen Podcast machen, dass die über Digitalisierung so denken.
So krass. Also bei uns wirklich Dachhandwerk.
Hey, können die jetzt nicht über die UGL rein? Also es gibt ja so eine UGL-Schnittstelle.
Wir haben keine UGL-Schnittstellen, das gibt es bei uns nicht.
Okay, also bei uns ist halt die UGL-Schnittstelle so der Standard. Also da kann ich Angebote anfragen, Angebote einholen.
Dann
mache ich meine Bestellung. Also ich kann ja aus dem System direkt rausbestellen.
Also kurz, das gibt es nicht, weil das bei uns in der ERP nicht geht, sondern das geht bei unseren Zulieferern nicht.
Ja, also der Wirt kann es zum Beispiel.
Schon, aber ich meine die Dach.
Ja, aber wegen spezifischen. Ja, okay, krass.
Also wir kriegen auch zum Beispiel...
Das heißt, ihr werdet tatsächlich ein bisschen in der Digitalisierung ausgebremst.
Auch gehemmt, natürlich. Deswegen, das ist ja das, was ich meine. Man muss, wenn man sich selber einen Plan macht, checken, okay, was will ich, welche Bedürfnisse und so weiter, sich daran dann auch die Hardware orientieren lassen, dann aber halt die Rahmenbedingungen drumherum auch noch checken. Was kommt denn an Zuleitung rein?
Ja.
Wie arbeiten meine Mitarbeiter, was brauchen meine Mitarbeiter, auch ganz wichtig. Dann, was können meine Partnerbetriebe, auf welchem Status sind die? Wenn ich jetzt jemanden habe, der ausschließlich nur mit Fax kommuniziert, dann kann ich meinen Fax halt nicht abstellen. So. Oder ich muss mir überlegen, ob ich mit dem dann noch weiterhin zusammenarbeite. Und was können meine Zuliefer und meine Lieferanten, was können meine... Und das muss man sich alles ein bisschen mit Gedanken machen. Und
also dann, okay, mit dem würde ich mich mal hinsetzen.
Also, ja, aber das ist ja Branchen, das ist so ein Branchending irgendwie. Bei den Elektrikern und bei den Sanitärern ist ja auch das, weißt du, dass wir kriegen unsere...
Ich habe doch sogar noch viel weniger Artikel als wir.
Ja, natürlich, das ist ja der Witz.
Also in meinem Artikeldatenstamm sind circa 1,5 Millionen Artikel.
Ja gut, bei uns, ich weiß jetzt nicht, ja, das Ding ist, das ist auch nochmal so ein Thema, Artikelstamm. Wir müssen jedes Mal drum betteln, dass wir Data-Normsätze bekommen für die Preispflege.
Also, das geht bei uns alles online.
Ja, das... Ja.
Bevor das ist einfach, das kann ich Samstagmittag oder nachts um 3 anfordern, halt, und dann, wird es, dann erzeugt das das System selber,
ja.
Und dann löse ich das ein. Also das ist
so...
Das ist mega krass gerade, das ist für mich, ich dachte so, wow, what?
Die, ja, aber dann lernt man die
Faxen.
Ja, aber das ist ja... ja. Velux ist jetzt der erste Lieferant oder der erste Hersteller, der...
Hat Velux? Wir haben immer noch Fax geschickt.
Nein, jetzt pass auf, Velux hat Anfang des Jahres ein Infoschreiben rausgeschickt. Nein, die haben keinen Fax mehr geschickt. Und die haben Anfang des Jahres ein Infoschreiben an alle rausgeschickt, dass bei denen das Fax jetzt abgestellt wird, dass keine Anfragen per Fax oder keine Kommunikation per Fax mehr möglich ist. Aber da merkst du mal, wie krass es ist, dass die das informieren müssen. So, wir stellen das ab. Da merkst du mal, dann haben die ja auch noch einen Bedarf.
Auch, haben die das auch per Fax rumgeschickt?
Nee, das weiß ich nicht. Bei uns kam es per Mail. Oder per Post. Ich glaube, es kam per Post.
Oh, krass, ey. Per Post.
Ja. Das ist schon noch viel per Post bei uns. Aber nee, das ist schon ein krasser Unterschied. Der ist mir schon auch bewusst
gewesen. Ja, das ist zum Beispiel bei mir, ich versuche halt wirklich Post möglichst zu vermeiden. Also zum Beispiel, wir müssen ja jede Photovoltaikanlage anmelden. Und wir haben jetzt pro Woche gerade so 3 bis 4 Photovoltaikanlagen. Und immer, wenn ich die melde, muss ich zwischen 8 bis 9 Seiten bis zu 34 Seiten eigentlich hinschicken. Und das Problem ist, ich muss sie ausdrucken und dann komme ich nicht rum, weil der Kunde...
Einseitig oder doppelseitig?
Alles einseitig. Ich muss alles einseitig ausdrucken. Weil ich muss es den Kunden unterschreiben lassen. Was natürlich geht, ist, dass ich scanne es danach wieder ein und schicke es dann an die Messbetreiber. Normal musst du das per Post einschicken. Ich habe aber allen meinen Messstellenbetreibern gesagt, Leute, sowas hier passiert nicht mehr. Wir schicken nur noch per Mail rein, weil dieses Hin- und Her-Poste, jetzt hört man mal zu. Und das Witzige war, auf einmal kam Corona.
Und auf einmal geht das.
Und auf einmal gab es auch gar keine Diskussion. Dann hieß es, bitte nur noch per PDF einschicken. Ich sage, ja, okay, ich mache nichts anderes. Also, das ist halt schon... Da musst du halt schon echt immer viel machen. Und
bei unserer Branchensoftware gibt es momentan aufgrund von Corona, weil die halt auch in Kurzarbeit, bla, ich weiß es nicht genau, ist so, dass die gerade keine Service-Hotline mehr haben, sondern du musst alles per E-Mail anfragen.
Bei wem?
Bei unserer ERP-Branchensoftware. Wenn du eine Frage hast, dann musst du das per Mail machen. Kommt eine Mail, musst du eine Mail anschreiben.
Die haben keine Rufweiterleitung oder was? Aha. Okay.
Gerade nicht.
Spannend.
Grund von Personalmangel, das kann auch, oder halt Personalthematik, weil halt aufgrund von Corona gerade, sie sind wahrscheinlich in Kurzarbeit.
Ja, also ich und wir sind auch angehalten, das per Mail reinzuschicken, aber es sind trotzdem einige auch immer da. Also ich merke es schon, so bei dem einen Hersteller, bei unserem Speichersteller, wenn ich da eine Supportanfrage stelle, dann werde ich immer mit anonymen Nummern zurückgerufen, dann weiß ich immer, es ist einer von denen, und das Problem ist, dass mich sehr wenig Menschen anonym anrufen und viele Menschen gehen aber anonym gar nicht ran.
Ja.
Also ich bin da relativ
schmerzfrei. Ich neige da auch dazu, dass ich da...
Ja, aber ich weiß halt mittlerweile, dass viele halt aus dem Homeoffice anrufen und die halt anonym anrufen, weil die rufen von der Privathandynummer. Ich habe jetzt mittlerweile von ein paar Leuten die Privathandynummer, ich habe mir da immer gleich eingespeichert, dass wenn ich mal wieder was brauche.
Ja, wobei wir sind da schon auch, also da bin ich schon auch konsequent, also Privatnummern, ich vermeide das, weil ich will, wobei ich habe halt Firmenhandy und Privathandy ist bei mir eins.
Ja, bei mir auch. Nee, aber ich meine, ich kann das schon verstehen, dass jetzt die da viele im Homeoffice sind, aber trotzdem muss ja irgendwo ein Support da sein. Also wenn der Support dann trotzdem stimmt, dann ist es ja vollkommen okay. Ja. Nee, aber das ist, also ich bin jetzt gerade echt ein bisschen schockiert, dass ihr da von euren Gegebenheiten so ausgebremst werdet.
Ja, deswegen sage ich, ist es total wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht.
Ja, nee, das war bei uns nie ein Thema. Also bei uns wurden schon immer, also die Großhändler waren schon immer viel digitaler als alle anderen. Also die haben echt, die sind da tiefenentspannt, können alles aus dem Archiv auch rausziehen und so. Also die sind da schon echt gut. Da gibt es natürlich, was halt, denn, also was für mich Endstufe ist, das ist, was der gute Rainer Ullmann macht, der geile Typ in Freiburg, den müssen wir auch mal besuchen gehen. Der hat einen ELO, also elektronischen Leitsordner. Aber das ist halt schon Next Level. Also das ist halt schon richtig Next Level, weil das bringt es nur, wenn du es pflegst. Also brauchst du im Endeffekt mindestens, also ich würde mal behaupten, ich schätze jetzt einfach mal, dass da eine Person einfach jeden Tag damit 4 Stunden beschäftigt ist, das Ding zu pflegen.
Aber da muss ich auch nochmal sagen, Software ist ja immer nur, also Digitalisierung ist ja, natürlich ist Digitalisierung im Alltag eine Erleichterung, eine Unterstützung, gegebenenfalls auch wirklich so, dass es uns Aufgaben komplett abnimmt, aber auch das, Software und digitale Unterstützer sind nur so gut wie die Person, die sie bedient, und Software muss gepflegt werden. Das heißt, oft ist es auch so, dass eine Software ja technisch einfach Rahmenbedingungen hat. Mhm. Punkt. Das heißt, du musst deine Prozesse ein Stück weit auch der Software anpassen. Das ist einfach Fakt. Also man kann nicht erwarten, dass man sich eine Software zulegt, außer man programmiert sie natürlich spezifisch auf sich selber.
Ja, selbst dann nicht.
Aber selbst dann nicht. Genau, muss man sich immer bewusst machen, dass man sich gegebenenfalls, oder eigentlich immer nicht gegebenenfalls, sondern immer ein Stück weit anpassen muss. Man muss seine Prozesse anpassen, optimieren. Und Software ist einfach auch nur so gut, wie man sie pflegt und wie man sie halt bedient und nutzt. Das, also wenn ich manchmal überlege, von unserer ERP, da werden vielleicht, ich sag jetzt mal, roundabout 60% genutzt von dem, was sie kann. Ja. Und das ist halt auch was, bevor man immer schreit, muss man immer manchmal auch gucken, was habe ich denn schon an Technik als Unterstützung und wie muss ich es nutzen und wie kann ich das optimieren. Und dazu kommt halt, was man sich halt auch bewusst machen muss, man kann im Großen und Ganzen nur 3 bis, sage ich jetzt mal, maximal 5 Tools aktiv bedienen. Und dann sind Nummer 4 und 5 schon eher untergeordnet, weil man von der Kapazität, wo man was pflegt, optimiert, immer wieder einstellt, bedient, vor allem auch sich reinarbeiten kann in die Tiefe der Software, kann man eigentlich, muss man immer überlegen, okay, man hat auf jeden Fall seine Branchensoftware, das ist Nummer 1, dann wahrscheinlich ein Kommunikationstool für Mails etc. Und dann ist noch ein dritter, der dann halt so, sage ich jetzt mal, das ist so der Flummi, das ist so ein Spezialist, den man braucht. Und da muss man sich halt überlegen, was ist es denn? Ist es eine digitale Zeiterfassung? Ist es eine digitale Kapazitätsplanung? Ist es die digitale Baumappe oder? Und dann muss man halt gucken, was ergänzt man da dazu? Aber muss sich schon bewusst machen, Nummer 4 und Nummer 5 werden wahrscheinlich nie 100%ig genutzt werden, sondern die sind immer untergeordnet irgendwo in der Nutzung. Das heißt, die kann man gar nicht mehr so gut bespielen, bedienen und so weiter und so fort. Und das sind halt einfach Dinge, deswegen auch da einfach sich überlegen, was brauche ich, ein Konzept machen und sich dann danach die Software zusammenstellen und dann die Prozesse an die Software auch ein Stück weit optimiert anpassen. Und es dauert halt Zeit. Das heißt, Digitalisierung ist ein Prozess, geht nicht von heute auf morgen. Aber nochmal zu dem Thema, was hältst du von Digitalisierung im Handwerk? Was ist so deins? Sagst du, es ist momentan zu krass, so ein Mittelweg ist das Richtige? Oder sagst du, ja, Vollgas, digital, alles, papierloses Büro, alles Vollgas? Und so weiter und so fort, also nicht nur papierloses Büro, sondern...
Das ist natürlich eine schwierige...
Vollgas, alles digital.
Ja, also ich bin Papier nicht abgeneigt, also ich lese zum Beispiel, ich bin tatsächlich zum Beispiel kein Mensch, ich kann auf dem Kindle nicht lesen, ich weiß nicht warum. Ich bin ein Buchmensch, ja.
Also zumindest substanzielles Zeug kann ich nicht lesen.
Ja, aber ich könnte, also aber arbeiten oder so bin ich schon relativ digital. Was ich halt festgestellt habe, ist, dadurch, dass ich halt relativ komplexe Sachen bei uns immer in der Arbeit machen muss. Also das heißt jetzt, wenn wir Angebote schreiben, dann musst du halt echt immer überlegen, aha, okay, da brauchst du das Bauteil und das. Mhm. Und dann musst du halt auch immer die Kundenbilder hingucken. Das heißt, du brauchst halt eigentlich schon 2 Bildschirme. Das heißt, dann ist halt von daheim arbeiten, weil ich für mich versuche, mein Zuhause möglichst arbeitsfrei zu halten, ist dann schon immer schwierig. Ja. Also zu Hause arbeite ich eigentlich maximal mit dem Laptop, vielleicht liegt noch ein Ordner da. Mhm. Aber da gibt es keinen extra großen ausgewiesenen Arbeitsplatz, weil sonst liegt einmal da was und einmal da. Mhm. Deshalb bin ich da schon pro Digitalisierung, aber nicht übertrieben. Und dann ist natürlich auch so, dass wir derzeit halt relativ viel noch mit den Mappen arbeiten müssen, weil wir halt einfach gerade noch die digitalisiert, quasi sag ich mal, diesen dritten Step, wo ich vorhin gesagt habe, dass quasi Bilder und Dokumente vor Ort sind. Mhm. Und wir haben halt auch viel Prüfprotokolle und so, und die musst du halt jedes Mal ausfüllen, und das ist natürlich händisch einfach einfacher, bevor du sie digital und hast, und dann hast, sind sie auch fälschungssicher. Mhm. Das ist natürlich bei uns auch immer die Nachweispflicht, bedarf der Fälschungssicherheit. Ein digitales Dokument ist nicht unbedingt fälschungssicher.
Brauchst du halt die entsprechende Software. Aber das
eben, ist das wäre dann aber Schritt 4.
Ja, also es ist natürlich auch ein Kostenthema. Weil ich kann mich der Meinung von dir anschließen, ein Stück weit, und muss ehrlich sagen, es geht halt auch gerade zum, es gibt halt Bereiche wie zum Beispiel Baupläne einfach. Ja, ab einer gewissen Größe sind die
auf einem... deinem kleinen iPad rum, so,
Ab einer gewissen Größe ist das halt einfach nicht mehr handelbar digital. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist es auch die Entwicklung, die da im Handwerk sich entwickelt, eigentlich eine coole, finde ich. Also auch eine gute, muss man annehmen und die Scheuklappen ablegen und da sich öffnen irgendwo ein Stück weit.
Ja, und ich denke halt auch, vielleicht sind wir da auch ein bisschen in unserer Blase drin, aber es gibt schon extrem viele junge Handwerker, die einfach nach vorne wollen, Neues probieren. Also wie es ja auch der Martin letzte Woche gesagt hat, dass du halt einfach echt merkst, so, da hast du Generationenkonflikte, wo dann die Jungen sagen, oh geil, machen wir, und die Alten dann so, und was habe ich dann davon und so. Und das merkst du halt schon, und ich denke, da geht es jetzt auch in Zukunft hin. Es wird immer mehr digital, und es ist, du kommst nicht mehr drum.
Man kann sich dem nicht verschließen, ein Stück weit. Also so die Strategie, als Junger zu fahren, das überlebe ich, ist nicht empfehlenswert.
Ja, und das Papier wird das auch nie aussterben. Das hält mich voll aus, so.
Den Satz, wo man von Eltern hört. Das hebt mich voll aus.
Ja, genau. So, damit kommen wir zum Schluss. Ja. War wieder eine spannende Folge, mehr gequatscht als gedacht. Digitalisierung, ahoi.
Hat auch eine Weile gedauert, bis wir reingekommen sind.
Ja, genau.
So ein bisschen andere Schwierigkeiten.
Bisschen gemotzt und dann doch digital geworden. So, dann viel Spaß mit eurem digitalen Format auf Spotify und allen anderen Kanälen. Ihr dürft uns auch gerne unterstützen, irgendwie mit einem Like oder mit einer Bewertung auf Apple Podcast.
Mhm.
Und ja, bis nächste Woche.